Herzlich willkommen zur Audioeinführung zu der Produktion Trommeln in der Nacht. Mein Name ist Leonie Adam, ich bin begleitende Stückdramaturgin und sitze hier mit der Regisseurin Felicitas Brucker der Produktion und Shada Kurt, Autorin, Journalistin, Kulturjournalistin, die Texte geschrieben hat für unser Stück und Bertolt Brecht konfrontiert mit der Gegenwart.
Trommeln in der Nacht ist ein Stück, was Bertolt Brecht 1919 angefangen hat zu schreiben. Überliefert sind uns zwei Varianten von 1922, das ist die Variante, für die wir uns entschieden haben, und eine spätere. Und ganz kurz und knackig zusammengefasst behandelt Trommeln in der Nacht den Spartakusaufstand, auf den wir später hoffentlich nochmal zu sprechen kommen werden. Aber in jedem Fall wird auch eine Kriegsrückkehrergeschichte erzählt von Krakler, der nach Hause kommt, der im Krieg war und auf seine Geliebte wartet, die in der Zeit aber schnell von den Eltern an einen anderen verheiratet wurde und schwanger ist. Und diese Anna kommt in diesem Stück sehr wenig zu Wort. Und mit dieser Ausgangssituation waren wir erstmal konfrontiert, Felicitas. Und dann kamen wir ziemlich schnell auf den Gedanken, dass wir wahrscheinlich für diese Frauenfigur weitere Stimmen, Texte und Worte brauchen als das, was uns Bertolt gegeben hat.
Ja, total, dass Anna am Ende als Projektionsfläche dazu dient, für das Unpolitische, für den Rückzug, für das in Anführungszeichen große weiße Bett, und Krakler ihretwegen eben nicht in den Aufstand mitzieht oder weiterzieht. Und wir haben eigentlich die Figur so gelesen, dass sie durchaus politisch ist, dass sie sich eigentlich im Laufe des Stückes von ihrer rechtskonservativen bürgerlichen Familie trennt. Sie verabschiedet sich von ihrer Herkunft, von ihren Eltern, von dem Lebenskonzept, was ihr erstmal aufoktroyiert wird, auch von der Rolle als Frau und werdende Mutter, die sozusagen für sie fest, von außen festgelegt zu sein scheint, und dass sie stattdessen auf die Straßen geht, ins Ungewisse, in den Aufstand und in der Hoffnung, dass es möglich ist, alles zu ändern. Und ausgehend davon, dass für uns der Schluss eigentlich wo ganz anders landen sollte als bei dieser Dualität und bei dieser Projektion, sind wir gemeinsam ins Gespräch gegangen, auch mit der Autorin Shada Kurt, weil es uns wichtig war, da nochmal eine Stimme dazu zu holen, die von heute aus einer politischen, feministischen Perspektive auf diesen Prozess und auf diese Menschen schaut. Wie würdest du, Shada, wie würdest du deine Sicht auf diese Frauenfiguren darin beschreiben?
Also ich habe am Anfang schon viel mit Anna gehadert, weil ich mich tatsächlich gefragt habe, aus welchem Motiv heraus entscheidet sich eben diese Frau, die da wohlbehütet in dieser großbürgerlichen Familie aufwächst, dazu mit in den Aufstand zu ziehen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich ja auch, aus eigener Politisierung, dass es ja immer auch eine gewisse, auch theoretische Grundlage braucht. Also sich mit Theorie beschäftigen, mit der Geschichte von Aufständen, auch mit der Geschichte des Kommunismus und kommunistischer Kämpfe. Und all das fehlt ja Anna. Also sie ist ja jetzt keine Vorzeige-Revolutionärin, die erstmal eine revolutionäre Ausbildung durchläuft. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, aus welcher Erfahrung vielleicht, aus welcher existenziellen, auch körperlichen Erfahrung heraus gelangt eine Figur wie Anna überhaupt zu so einem, ja, revolutionären Bewusstsein, was sie da antreibt. Und das war dann sozusagen so die Fährte, die ich weiter verfolgt habe. Und tatsächlich durchläuft ja Anna auch, ich weiß nicht, ob man das spoilern darf. Ja. Wie dürfen wir spoilern?
Wir dürfen okay. Alles spoilern.
Genau, also sie ist ja schwanger in dem Stück und versucht abzutreiben. Und ich habe sozusagen diesen Moment der Schwangerschaft mir vorgestellt als der Moment, in dem sich Anna radikalisiert auf eine Art und Weise, und habe mich gefragt, warum kann eine Schwangerschaft radikalisieren und warum kann man sich dazu entscheiden, eine Schwangerschaft beenden zu wollen? Und inwiefern steht das auch im Zusammenhang mit der Geschichte, die wir eigentlich erzählen? Und auch Leonie hat ja auch vorhin Rosa Luxemburg erwähnt, eine wichtige, ja, revolutionäre Sozialistin, die ermordet wurde im Spartakusaufstand. Also ich das waren sozusagen so die Fäden, die ich versucht habe, zusammenzuspinnen. Und ohne eben Anna auch als Frauenfigur komplett zu romantisieren und jetzt zu sagen, das ist jetzt unsere Vorzeigerevolutionärin, weil das kann sie auch gar nicht sein. Also dafür fehlt ihr ja die Erfahrung und das theoretische Wissen auch.
Ja, wobei gleichzeitig gibt es ja auch Figuren, die aus einem durchaus bürgerlichen Background kommen und sich sozusagen radikalisiert haben. Diese Menschen gibt es ja auch, die sozusagen trotz des eigenen wohlsituierten Backgrounds sich gegen diesen Hintergrund abgestoßen haben und auf die andere Seite gegangen sind.
Total. Aber das sind ja auch wiederum Leute, die ja so eine Art, ne, also organisiert sind, sich schon vorher mit Menschen zusammengetan haben. Und ich glaube, dass all diese Fragen, also Anna kommt ja irgendwie aus der Isolation im Grunde. Ja. Sie ist ja isoliert und das ist ja auch so dieses, so die bürgerliche Kernfamilie ist ja auch dazu da, das ist ja immer wieder auch so eine feministische Kritik, um Frauen letztendlich zu isolieren und sie daran zu hindern, politisch sich mit anderen zusammenzutun und den Aufstand zu üben. Und das war genau für mich deswegen interessant, weil es sozusagen so eine Figur an so einer Bruchstelle ist, die ich auch versucht habe mit aufzugreifen.
Das ist total interessant, weil es auch viel mit Körpern zu tun hat. Ich finde, das Stück ist extrem körperlich, wie viel über den Körper Annas gesprochen wird. Ja. Genauso viel über den Körper des Kriegsheimkehrers, der sozusagen immer als kaputt und zerfetzt und eigentlich nicht mehr existent beschrieben wird. Der wird als Geist beschrieben. Die Leute wollen ihn eigentlich nicht sehen, sagen, er ist sowieso nur noch ein Leichnam und ein Geist und er wird von ihnen auch geghostet und wirklich erniedrigt und ausgeschlossen, diskriminiert. Und gleichermaßen wird also auf eine andere Art Annas Körper auch stigmatisiert, ab dem Punkt, wie du beschrieben hast, wo sie schwanger ist und sozusagen diese Sichtweisen und Projektionen auf sie einprasseln und von außen eigentlich jeder zu wissen glaubt, wie sie jetzt zu leben hätte und die auch diese in Anführungszeichen Arbeit als Mutter zu leisten hätte und dementsprechend nicht mehr anders leben dürfte. Mhm. Na, das ist ja auch viel, was da von außen einfach an aggressiver Vereinnahmung stattfindet, vor allem verbal, was ihren Körper betrifft.
Ich finde es voll spannend, dass du auch diesen Aspekt jetzt der Arbeit nochmal aufgegriffen hast, weil das war auch für mich ein leitender Gedanke. Also warum sollte sich eben eine Figur wie Anna jetzt der Arbeiterinnenklasse zugehörig fühlen und mit denen in den Aufstand ziehen? Und dann habe ich mir eben auch vorgestellt und da habe ich auch Bezug genommen auf einen Text, der Autorin Sophie Lewis, ist eine sozialistische Feministin, die sehr viel so zum Thema zum Beispiel zur Abschaffung der biologischen Kernfamilie schreibt, aber auch generell über Schwangerschaft und das ganze Thema von Fürsorge als Arbeit, als Reproduktionsarbeit. Und für mich war dann irgendwann klar, Anna ist auch eine Arbeiterin auf eine Art und Weise, weil sie eine Schwangere ist. Also auch, und das, ja, finde ich, wird von Sophie Lewis sehr, sehr gut beschrieben. Also was da eigentlich in der Schwangerschaft auch für eine Form von, auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen, jetzt ohne groß in die Theorie reingehen zu wollen. Aber es ist auch für mich die Definition eigentlich ist von, was macht eigentlich eine Frau aus? Das ist jetzt gar, dass man dafür gar nicht so große, welche komplizierten Begriffe braucht und Definitionen aus der Kultur oder Biologie, sondern ja aus einer Tradition, auch einer marxistischen Tradition, in der sich auch jemand wie Bertolt Brecht befindet, zu sagen, eine Frau ist eigentlich die Person in unserer Gesellschaft, die die Drecksarbeit macht oder zur Arbeit verdammt wird, die wirklich körperlich auch zehrend ist, die ungesehen bleibt und die ja auf diese Art und Weise ausgenutzt, verwertet wird. Und das auf diese Art und Weise habe ich mir dann Anna als eine Arbeiterin vorgestellt, als eine die Arbeit, die gründet in ihrem Sein als Körper und als Schwangere. Genau.
Und interessant ist, dass du ja auch Marie, also eine andere Frauenfigur, die super unbeleuchtet, finde ich, bleibt in dem ganzen Stück, ausgewählt, um ihr Worte zu verleihen im Dialog gegen Ende des Stücks.
Also ich habe Maries mir gleich beim ersten Lesen der Fassung aufgefallen, weil ich finde, dass sie in dem Ganzen, ja, also es gibt einfach so Momente von so einer ganz eindringlichen Menschlichkeit, die sie manchmal für mich hat. Also einfach mit so, nur so gewissen Nebensätzen. Also da, wo alles so zu verrohen scheint, finde ich, kommt Marie so manchmal von der Seite und sagt dann irgendwie sowas wie, nee, aber warum? Und auf, also auf eine Art und Weise habe ich da eine Art auch Gewissen reingelesen. Mhm. Das mir an manchen Textstellen gefehlt hat. Und dann genau weitergedacht, also ich habe ja eben schon angerissen, dass ich mir die Frage gestellt habe, warum und wie sich eine Figur wie Anna politisieren und auf eine Art und Weise radikalisieren kann. Und habe dann gemerkt, ich brauche da eine Art Echo für Annas Gedanken, aber gleichzeitig sozusagen in der Wechselbeziehung, Wechselwirkung auch wieder auch eine Stimme, die auf Anna einwirkt. Und ich konnte mir dann auch für das Ende eben nicht Anna allein als Monolog vorstellen, weil ich finde, gerade wenn es um Aufstände geht und um revolutionäre Fragen und sich irgendwie auch selbst, also kein Mensch wird ja in der Isolation sozusagen zur Revolutionärin, ne? Also das ist ja genauso wie auch kreative Arbeit ja nie in der Isolation passiert. Und auch wenn das oftmals so erzählt wird und wir uns dann so einzelne Figuren rauspicken und die sollen jetzt alles transportieren, was wir eben auf sie projizieren wollen, weil dann hätten wir genau am Ende genau das gemacht, was das Stück ja vorher getan, dass wir wieder sozusagen Anna als Fürsprecherin, als Schablone für etwas genutzt hätten, was wir ihr andichten wollen. Und mir war das dann wichtig, dass sie da nicht alleine auf der Bühne ist, sondern eben mit einer anderen Figur, die mir in dem Stück schon vorher aufgefallen war und die ja so im Dialog mit Anna die ganzen Fragen auch auf so einer Ebene auch so des Zweifelns und des Hinterfragens, ich glaube, im Dialog funktioniert all das besser als ja als im Monolog.
Und ich denke auch mit dem Schluss generell, wenn man das auf so eine Spaltung runterbricht, das Bürgerliche, der Rückzug, bei Brecht heißt es das große weiße Bett, versus die Politisierung oder das politische Handeln, so einfach ist es ja auch nicht. Und wir haben da viel darüber diskutiert, was das auch heute ist. Was ist eine Utopie? Was ist politisches Handeln? Was kann Widerstand sein? Also Victor Hugo, Roberto Saviano sagen, alle Schreiben ist die Waffe. Also und bei Brecht ist der Widerstand mit Waffen. Also was ist Widerstand? Was ist politisches Handeln? Und kann politisches Handeln nicht auch im großen weißen Bett sein? Also diese Spaltung für heute ist für uns in der Eindeutigkeit gar nicht mehr stimmig. Und auch in den 60er und 70er Jahren war ja der Spruch, das Private ist politisch, das Politische ist privat, diese Vermischung sowieso schon gang und gäbe. Und da ist man ja dann nochmal mehrere Schritte weiter, wo wir uns gefragt haben für heute, wie kann man das, was bei Brecht auch wirklich Sprengstoff für jetzt ist, im Text und dieser Schluss für heute, wie kann man diese Zerrissenheit für jetzt denken, in einer Situation, wo wir auf einem Pulverfass sitzen und man den Eindruck hat, es ist alles wirklich so in einem Moment, kurz bevor uns das um die Ohren fliegt, wo Lebenskonzepte nicht mehr funktionieren, wo Menschen verzweifelt aggressiv werden und der Widerstand auch eben nicht mehr utopisch eindeutig in eine Richtung gemeinsam an einem Strang zieht, sondern man verschiedenste Richtungen und Stimmen hat, die eben gemeinsam in einen Aufruhr gehen oder auch in eine Aggressivität, was nicht mehr haltbar ist und eine Zersplitterung der Gesellschaft zur Folge hat. Wie kann man in so einer realen Situation, die bei Brecht auch schon drin ist, überhaupt was Drittes denken? Mhm. Also eine Möglichkeit, einen Möglichkeitssinn für eine Utopie. Und den eben gar nicht mehr anbinden an Anna als politisch oder unpolitisch, sondern generell auf eine Frage zurückzukommen, was können wir tun? Und ich finde, bei Brecht, das ist ja auch ein sehr bitteres Stück, wo die erste Hälfte sehr lange beschrieben wird, wie dysfunktional eigentlich dieses rechtskonservative bürgerliche Lebensprinzip ist und in sich verkrustet. Und dann wird aber im nächsten Schritt beschrieben, was ich auch sehr bitter finde, wie dysfunktional dieser Aufstand wird. Also auch Brechts eigene Abrechnung mit seinen eigenen Utopien und seinem politischen Gedankengut. Und was bleibt dann am Ende? Also für uns ist auch so dieser Schritt gewesen, den ich dann toll fand in der Diskussion mit euch oder die Frage, die sich aufgetan hat, was ist denn dann dieser dritte Schritt, nachdem alles nicht funktioniert? Wo kann das hingehen? Und wie kann man diese Fragen am Ende offen stellen oder sich fragen, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir heute?
Und
ja,
aber bitte, also voll gerne, weil ich wollte noch sagen, dass ich das auch an deinen Arbeiten insgesamt interessant finde oder als so irgendwie geartete Gemeinsamkeit so erkennen würde, da ich das Gefühl habe, dass du immer auch nach, dass du unfassbar angetrieben bist von Fragen des Ausdrucks auf der Bühne, aber also auch in der Arbeit mit dir merke ich, wie krass du dich für die Suche nach der passenden Antwort zu dieser, zu gesellschaftlichen Fragen so richtig aufreibst auf eine Art, auf so eine konstruktive Art, aber natürlich auch eine heftige Art, also die auch irgendwie alle mitreißt. Und ich das in den anderen Arbeiten auch so interessant fand, auch bei Nora oder so, immer nach dieser absoluten Suche nach dem Dritten oder nach dem Anderen oder nach der Möglichkeit. Und das finde ich deswegen so schön, dass du bei Precht so anschließen konntest, der ja eigentlich dafür bekannt ist, mit Antworten zu kommen und nicht so sehr mit Fragen. Und genau, vielleicht gleich noch zu dem Kosmos auch, um die Frage der Revolution oder auch zu dieser ganzen Situation in dieser echt irren Zeit. Aber du hattest gerade noch was, ne? Shader, was anschloss.
Ich war gerade so ganz eingenommen von einer Liebeserklärung. Also war so ganz gerührt. Also,
ja, voll. Aber wow. Das finde ich wichtig, auch als Beschreibung und als Wertschätzung.
Ich wollte eigentlich nur ein Zitat anwerfen, das mir gestern wieder über den Weg gelaufen ist. Also von Rita Laura Segato, einer argentinischen Anthropologin. Ich glaube, das passt ganz gut, weil sie auch darüber spricht, dass wir uns so der Arroganz und der Verheißung so vorgefertigter Utopien entziehen müssen. Weil eben auch utopisches Denken oder utopisches Arbeiten immer auch diesen Moment der Unbestimmtheit braucht. Und ich glaube halt, ja, wo könnte man das irgendwie auch besser aushandeln als auf einer Theaterbühne, aber gleichzeitig dann auch, um da nochmal den Bogen zu schließen, eben im Dialog, also auch im Ringen um Worte. Und ja, das fand ich gerade eben sehr schön, was ihr gesagt habt. Das wollte ich nochmal hinterher schicken.
Ja, und total, also auch was du gerade sagst, das Ringen um Worte, genau, das Ringen um Gedanken, das ist ja eigentlich auch das, womit man weiterkommt und die Frage nach Transformation generell im Theater, im Leben, in unserer Gesellschaft und dieses Ringen und nicht zu sagen, weil es Theater ist, wissen wir, wie es geht. So einfach ist ja das Leben nicht und so einfach ist aber auch Precht nicht. Ich finde, es scheint auch im Moralischen, jetzt ausgehend von den Lehrstücken, auch manchmal so, als denkt man, es ist so eine Klarheit da drin. Und dieses Stück ist aber aus dem Expressionismus und Precht hat eine Klarheit in sich. Ich finde aber, es ist dann komplexer als auf den ersten Blick, dass die Figuren eben auch nicht eindeutige Täter oder Opfer sind oder auch nicht, also es sind ambivalenter und
Das sind dialektische Figuren, genau, auch. Also genau. Immer dieses Wort. Ich kann, also, Leonie, jetzt hab, okay.
Du musst es auch erklären.
Ja, genau. Jetzt habe ich genau das gemacht, was ich immer judge. Bitte
sprich weiter.
Nein, aber es ist vollkommen richtig. Genau, also eigentlich im Sinne der Dialektik das Uneindeutige zu finden, yes. Auch für die Bühne, das Uneindeutige für eine Theaterübersetzung, die Zerrissenheit, die Suche, die Diskussion, das Ringen, was du beschreibst.
Aber gleichzeitig finde ich auch schön, also ich mag auch den Begriff der Klarheit, ne? Also auch sozusagen aus der Erfahrung, die Menschen gemeinsam machen, aus den Dingen, die sie gemeinsam formulieren, auch eine gewisse Klarheit im Blick, also eine Orientierung, eine Wirklichkeit, in der man sich auch irgendwie wieder orientieren kann, zu schaffen. Weil ich glaube, genau das fehlt ja auch gerade vielen Menschen in den Zeiten, in denen wir gerade leben. Ja.
Auch Shader, bei deinen Texten, also ich habe eben Radikale Zärtlichkeit und das Buch Hass verschlungen und fand das sehr toll und auch emotional und politisch gleichermaßen in einer sehr subjektiven, persönlichen und extrem politischen Art auf Gesellschaft zu gucken. Und ich finde das interessant oder das hat uns auch neugierig gemacht, wie kann man dem Precht gar nicht im Sinne von einer Rivalität oder einem Manko, aber wie kann man sozusagen da mit spielen, was hinzufügen, was für heute ergänzende subjektive aus deiner Sichtweise eben auf dieses Stück und auf einen Menschen, der mit dem Kommunismus gerungen hat damals und mit diesem Gedankengut, wie kann man damit heute umgehen und dem was hinzufügen, damit spielen, Foki setzen, so, das, ja.
Also danke erstmal. Vielen Dank.
Meine Liebeserklärung kommt gleich auch noch.
Ich habe auch eine bekommen. Als ich dir gerade so zugehört habe, habe ich auch daran gedacht, dass ich finde, für mich ist es ja auch irgendwie ein tragisches Stück. Also es hat ja auch irgendwie so gewisse Momente der Traurigkeit, die aber niemals so richtig Ausdruck finden konnten, also in der Fassung im Original. Und das war mir auch wichtig, am Ende auch diesen Aspekt mit reinzubringen, weil zum Beispiel die queer-feministisch-marxistische, kommunistische Denkerin Bini Adamczak auch sehr viel darüber schreibt und spricht, dass auch das Nachdenken über die Geschichte des Kommunismus auch immer eine Auseinandersetzung, ein Ring auch mit Trauer ist und um verpasste Zukünfte, die einmal eben die kommunistischen Bewegungen selbst, also es ihnen selbst verschuldet ist, wo es auch um Trauer, um auch ja, wie zum Beispiel die Frage, wie konnte das alles eigentlich so im Stalinismus münden und dass auch da eben zu der Auseinandersetzung auch eine Trauer dazugehört, aber eben auch generell, ja, ich glaube auch vom Kommunismus lernen oder von kommunistischen Bewegungen lernen heißt auch immer scheitern lernen und darin ist ja auch so eine gewisse Trauer begründet, die es aber gleichzeitig auch braucht, weil Trauer ja immer einerseits so etwas Absolutes adressiert, aber auf diese Art und Weise dann wieder Raum eröffnet, um wieder handlungsfähig zu werden und ja, deswegen habe ich auch versucht, dann auch in der letzten Szene diesen Aspekt der Trauer vielleicht auch mehr mit reinzubringen. Aber gleichzeitig, das ist sozusagen auch in der Dialektik, nein, in der Gleichzeitigkeit, auch wieder Raum für ganz viele andere Emotionen öffnet, wie irgendwie trotzdem eine gewisse widerständige Zärtlichkeit, auch Wut, vielleicht auch ein bisschen Hass und solche Sachen, ja.
Ein Satz, den ich wirklich so, in den ich wirklich einfach verliebt bin, den würde ich einfach gerade mal kurz, ich kann ihn nicht auswendig, nicht, dass das so wirkt, aber den du geschrieben hast und der auch in der Produktion, ich glaube, wir sind kollektiv verliebt, ist Verbundenheit ohne Unterwerfung an die Frage, was wünscht sich Marie, Anna, sorry, nach Zärtlichkeit ohne Lügen, nach Kummer tauschen und keine Ringe, nach Familie, die nicht in Blut, Boden und einem Erbe von Leichen wurzelt.
Habe ich das geschrieben? Okay.
Das hast du geschrieben, Shada. Cool. Und das war so, finde ich, ein Moment in dem Text, den du geschrieben hast, der mich so beschäftigt hat, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, glaube ich, so, als wir geprobt haben, so richtig zu diesem Kontext zurückzukehren in so einer Probebühne, weil ich das Gefühl habe, das hat so tief irgendwie in mir was zum Beben gebracht. Und ich das Gefühl habe, als wir über das Stück gesprochen haben und über diese ganzen Situationen mit der Frauenfigur, mit Precht, was du ja jetzt auch alles schon beschrieben hast, Felicitas, die Auseinandersetzung mit Frauen, die sich politisieren oder welche Projektionen auf sie kommen, wenn sie schwanger sind, wenn sie nicht schwanger sind, welche Arbeitskraft sie zu erfüllen haben oder nicht, habe ich das Gefühl, dass du, Shada, auf irgendeine Art so ein bisschen fast so eine übernatürliche Fähigkeit, finde ich, hast, so krass in so ein bestimmtes gesellschaftliches linkes Bedürfnis reinzuschreiben. Also für mich setzt du immer wie so einen Text oder so einen Gedanken, der so wie so ein Bedürfnis ist, um so weiterzukommen. Also, oder hast auch versucht und es geschafft, so Gegensätze auszuhebeln und sie nicht als Gegensätze mehr darzustellen. Und das finde ich wirklich faszinierend an diesem letzten Akt auch, dieses Textes, den wir da gerade vor uns haben und an dem wir uns so abarbeiten, wir sind ja noch dabei gerade in den Proben, dass eben auf einmal das politisch sein, das schwanger sein, das sich für eine Bewegung irgendwie einsetzen, aber zugleich das Fürsorgliche sich überhaupt nicht im politisch sein widerspricht, sondern dass diese Dinge auf einmal koexistieren.
Ich würde noch was zu dem Satz noch sagen, den du gerade zitiert hast, diesen Wunsch, eine Vergangenheit, die nicht auf Blut und Boden basiert. Ich finde das auch so wichtig, das zu benennen und auch gut, dass das da drin steht, weil diese ganzen, der erste Akt eigentlich eine Familie zeigt, wenn man denkt, das ist 1922 geschrieben worden, die eben eigentlich so die Zeit war vor dem Zweiten Weltkrieg und die genau diese Denkrichtung eigentlich damals etabliert hat. Und wenn wir jetzt diese Sätze sprechen oder hören in der Probe, es sind Sätze, die fallen heute. Es sind Sätze, die haben mit heute zu tun und die kommen wieder. Und das sind schon da. Und das ist das eigentlich auch wirklich Gruselige und Unangenehme daran, dass man merkt, wir sind nicht in der Geschichte zurückgerutscht, sondern wir sind wieder an einem Punkt, der aber noch viel weiter geschrieben ist oder noch viel mehr überlagert. 2025 bei einem Text von 1922 und in dem du sagst, die Sehnsucht danach, eine Geschichte ohne Blut und Boden, wird man genau damit konfrontiert, eigentlich auch als deutsche Gesellschaft, dass wir selbst wieder in einer deutschen Vorhölle stecken und uns fragen, wie kommen wir da raus? Wie kommt man genau aus dem heraus, dass sich Dinge weiter verschärfen und wiederholen, die wir sehr lange eigentlich als überwunden geglaubt haben oder die tabuisiert waren und die es auf einmal nicht mehr sind? bestimmte Sätze, bestimmte Phrasen über Deutschland, die soziale Schere, das inzwischen Vokabular, das akzeptiert wird, wie Menschen degradiert, ausgeschlossen werden, dass das alles inzwischen wieder Common Sense in einem Sprachvokabular ist, in einem politischen. Das finde ich sehr erschreckend und ich finde, das steckt da auch darin oder das ist was, was eben im ersten Akt sehr, sehr deutlich wird. Wie Familie Balike über die anderen spricht, über die Kriegsheimkehrer, über die Verlierer der Gesellschaft, die eigentlich überhaupt keinen Platz finden und die aber auch so im Sinne von unserem jetzigen kapitalistischen Denken, du kannst Gewinner sein, wenn du es nur selbst willst und wenn du es nicht schaffst, bist du auch selbst schuld, eben ausgegrenzt werden als die, die es nicht geschafft haben und die dann auch nutzlos sind in der Gesellschaft. Insofern ist so ein Satz mit dieser Vergangenheit und dem Blut und Boden konfrontiert uns eigentlich auch mit unserer deutschen Geschichte, die in dem Stück drin steckt und mit den Fragen, wo stehen wir da jetzt eben leider.
So. Und der Gegenwart, ne? Also wie involviert ist Deutschland ganz konkret im Krieg? So, und dass das eben nicht abgrenzbar ist als etwas, was weit von hier entfernt, sondern ganz konkret involviert halt in die Art von Zustimmung zu imperialistischer Waffenexport oder halt nicht gibt. Mhm. Oder welche Menschen hier leben dürfen oder nicht leben dürfen. Oder wo man sich überhaupt involviert halt eingesteht oder die versucht zu vertuschen. Und es total vogue ist, dass auch Leute, die eigentlich links idealistische Dinge von sich geben oder sich so positionieren, Waffenkrediten zustimmen. Und das ist ja das total Verrückte, wenn man in die Zeit schaut, in der Brecht das geschrieben hat. Da habe ich wirklich manchmal das Gefühl gehabt, es verschieben sich die Zeilen vor meinen Augen. Weil liest man Rosa Luxemburg, hat man das Gefühl, das könnte einfach ein Text sein, den heute eine linksradikale Kommunistin oder Sozialistin liest und sagt. Oder sie das damals schon so hart angegriffen hat und gesagt hat, wenn ihr jetzt diese Vorbereitung trefft, wenn ihr jetzt Kriegskrediten zustimmt, zerstört ihr dieses Land wieder, was aus dem Ersten Weltkrieg gerade eigentlich schon im Megatrauma gelandet ist und sich selbst natürlich beteiligt hat an der Kolonialisierung afrikanischer Länder. Also Trauma verursacht hat und selbst Trauma extrem erlebt hat durch verwundete Männerkörper, wie eben Krakler in unserem Stück. Und vielleicht da auch noch einmal drauf sprechen zu kommen, weil ich das auch wichtig finde, getrennt von der Rolle Deutschlands heute, finde ich, ist in diesem Stück eine Sache extrem sichtbar, die, finde ich, sehr aktuell ist, nämlich was eigentlich mit diesem Aufstand passiert ist. Also weil dieser Spartakusaufstand ja komplett zerbrach über die Tage hinweg, in der er sich formatiert hat. Ihm wird historisch ein großes Wirkungspotenzial zugesprochen, aber die Menschen, also SoldatInnen, AnarchistInnen, Linke, das waren auch zum Teil auch SozialdemokratInnen, einfach also sehr unterschiedlich vom Spektrum, waren sehr viele und heute wird historisch gesagt, die hatten ein Wirkungspotenzial, die Regierung zu stürzen. Das wäre so gewesen, hätten sie sich einigen können, hätten sie sich organisieren können. Und Brecht macht ja auch diesen, oder darüber ringen wir viel, ein bisschen den Vorwurf dem Krakler, dass er sich dann am Ende als Revolutionär auch zurückzieht. Er bekommt diesen Vorwurf gemacht. Er möchte mit seiner Frau einfach nach Hause gehen. Und das ist das, was wir historisch über den Aufstand auch wissen. Menschen sind einfach gegangen. Und er ist zerbrochen.
Und interessanterweise ist das auch im Stück bei allen anderen Stimmen neben Krakler. Ja. Sie könnten ja auch einfach ohne ihn gehen. Warum brauchen sie einen Menschen, der sie anleitet. Ja. Ne? Sie könnten auch einfach gehen. Und das Bittere ist, dass dieser Aufstand eben in sich zersplittert, weil sich alle streiten, weil sie nicht in eine gemeinsame Stoßrichtung kommen und sich um sich selbst drehen, um ihre eigenen Befindlichkeiten oder um ihre Zuständigkeiten. Und das zeigt ja irgendwie auf eine...
Und auch traumatisiert sind.
Auch traumatisiert sind, aber auf eine sehr bittere Weise zeigt das eben, wie in sich alles zerfällt, weil die Leute nicht zusammenkommen. Und das ist im Historischen das, was du beschreibst, der Spartakusaufstand, aber auch, finde ich, ein Teil unserer Gegenwart, dass man nicht in eine bessere Stoßrichtung kommt, weil alles zersplittert und weil sich die Stimmen zerstreiten, weil sich alle zerstreiten.
Shader, möchtest du was sagen?
Nein, ich bin euch einfach total dankbar, dass ihr dieses Stück wieder auf die Bühne bringt und irgendwie auch als, dezidiert feministisch lesbares, gelesenes Stück aus all den Gründen, weil das auch, einfach urfeministische Anliegen sind, also gewisse Formen auch von, was braucht es eigentlich, also woran scheitern auch revolutionäre Beziehungen, sie scheitern auch oft an eben am Fehlen von Fürsorge füreinander, für wirklich so grundlegend traumatisierte, verwundete Menschen. Und für mich heißt ja auch irgendwie so ein bisschen politisches Denken, Schreiben auch eben auch immer sich selbst, aber auch andere von der Verwundbarkeit her zu denken. Ich glaube, das ist ein Satz, den ich bei Hannah Arendt gerade geklaut habe. Aber ich glaube, da kommen super viele Fragen zusammen und gerade auch, wenn es um Krieg und Militarisierung und all diese Fragen geht. Und es wird ja immer so ein bisschen im bürgerlichen Mainstream getan, als gäbe es so feministische Themen auf der einen Seite. Und all das hat aber nichts miteinander zu tun. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, da Verbindungen, Verknüpfungen herzustellen und das irgendwie auch einerseits als so eine Vielheit von Themen und Vielheit von Stimmen, die aber auf irgendeine Art und Weise zusammenfinden müssen, in einer Ganzheit auch der Analyse und der Betrachtung der Themen, weil eben diese Dinge alle zusammenhängen. Also Krieg und Militarisierung, Aufrüstung sind feministische Themen natürlich, weil wir auch wissen, dass jede Waffe, die zum Beispiel produziert wird, die in die Welt geschickt wird, am Ende am meisten Frauen und Kindern auf der Welt schadet. Und ich habe das Gefühl, dass ja selbst irgendwie feministische Bewegungen gerade in Deutschland in einer kompletten Schockstarre sind und nicht dazu bereit sind oder vielleicht auch aus Gründen nicht gewillt sind, diese Verknüpfungen herzustellen. Und deswegen finde ich das super gut und super wichtig und ja auf eine Art und Weise auch visionär, dass ihr euch dem annimmt und das irgendwie möglich macht, dass wir darüber nachdenken und sprechen können, ja.
Ich würde vielleicht noch einen Satz zitieren, der auch eigentlich für ein Theaterabend gelten würde, weil wir ja nicht die Lösung wissen oder die moralische Lösung präsentieren, weder wollen noch können. Ja. Das macht auch Brecht darin nicht. Man kann die Zerrissenheit zeigen und eigentlich im Komplementäreffekt kann man sich wünschen, dass man in gemeinsamen Erlebnis- und Denkraum kommt und in dem gemeinsamen grundsätzlichen Bedürfnis nach Veränderbarkeit in der Welt, im Leben und nach Transformation eben weiterkommt, ganz grundsätzlich. Und der Satz dazu wäre, wir wissen nicht, was die Wahrheit ist, aber wir kennen ihre Lügen.
Ja,
kommt mir auch bekannt vor, der Satz. Danke. Danke euch.
Danke euch.
Danke fürs Gespräch.